Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Hallo zum Ab 21 Podcast mit dem Thema Zurückgehen. Zurück ins Heimatdorf zum Beispiel, wenn man da irgendwann mal weggezogen ist und Jahre später, erwachsen, dann doch wieder dahin zurückzieht. Das hat Mirjam gemacht und uns mit ins 1000-Seelendorf Seelbach genommen. Bei Dilek war es noch krasser, sie ist in Deutschland geboren und aufgewachsen und dann als erwachsene Frau in die Heimat ihrer Eltern zurückgegangen, die gar nicht ihre war, nach Istanbul, wo sie sich auch nach 13 Jahren immer noch manchmal fremd fühlt. Und mit Lotte und Lilly vom Sextapes Podcast sind wir zurück zum Ex gegangen. Obwohl es Gründe gab, warum man sich mal getrennt hat, war da doch dieser Sog zurück zum vertrauten Fremden, wenigstens für noch einmal Sex mit dem Ex. Zurückgehen ist das Thema in diesem Ab 21 Podcast, kommt also gerne mit zurück.
Deutschlandfunk Nova.
Wie sieht's aus bei euch? Kommt ihr ein bisschen mit zurück? Darüber sprechen wir nämlich heute Abend. Übers Zurückgehen. Über den Wunsch, die Sehnsucht, zu jemandem, zu etwas oder an einen Ort zurückzukehren. Ist gar nicht so leicht, ne? In so einer Zeit, in der wir alle auf weiter, weiter, immer weiter und es gibt nur eine Richtung und zwar vorwärts gepolt werden. Nehmen wir zum Beispiel Mirjam, Anfang 30, lebt in Seelbach, in einem 1000-Seelen-Dorf im tiefsten Hessen, irgendwo so zwischen Siegen und Kassel. Das ist genau das Dorf, in dem Mirjam bereits vor 30 Jahren aufgewachsen und groß geworden ist. Dann ist sie von da zum Studieren nach Oldenburg und nach Heidelberg gegangen, nach dem Studium allerdings später wieder zurück nach Seelbach. Hat ein Haus gekauft und wohnt da heute mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern. Die Eltern und Großeltern wohnen um die Ecke. Mirjam, ist Seelbach in deiner Erinnerung mit seinen 1000 Einwohnern immer so ein bisschen Bullabü gewesen?
Also ich glaube, das kommt darauf an, welche Mirjam man fragt, ob man die Kinder Mirjam fragt. Also für mich als Kind war es natürlich sehr luxuriös. Wir hatten natürlich alle riesige Gärten. Oma und Opa waren im selben Dorf. Das war sehr idyllisch. Als Jugendliche, die jugendliche Mirjam würde wahrscheinlich anders antworten. Da fand ich es eher beengend, weil man das Gefühl hatte, es bekommt tatsächlich jeder alles mit. Will man ja manchmal nicht. Ja, aber so grundsätzlich würde ich sagen, doch, es ist schon sehr idyllisch.
Ja, das ist, was du bisher noch nicht gewusst hast, ist, dass ich das bisher Wort für Wort so unterschreiben kann, weil ich nämlich aus einem Dorf komme, das gerade mal doppelt so groß war wie deins. Also bei uns waren es 2000 Einwohner. Das gleiche bei mir, Kindheit wunderschön, in der Jugend dann irgendwann der wachsende Wunsch, doch mal ein bisschen was anderes zu sehen von der Welt und dann ein langsames sich wegentwickeln, so war es zumindest bei mir. Erst eine etwas größere Stadt, dann wurde es bei mir eine noch größere Stadt und am Ende ist es dann Berlin geworden. Hast du dich da auch so rausentwickelt aus dieser Dorfszene?
Ja, auf jeden Fall. Also das habe ich während des Studiums natürlich gemerkt. Jedes Mal, wenn ich in Semesterferien nach Hause gekommen bin, um meine Eltern zu besuchen, habe ich natürlich gemerkt, dass meine Themen andere sind. Nicht die als die meiner Eltern, aber als die Themen, die viele Leute im Dorf beschäftigt haben, weil ich einfach so ein ganz anderes Leben geführt habe. Das ist das eine. Ich glaube, sprachlich habe ich mich auch entfernt. Bei uns wird nicht ausgeprägt Dialekt gesprochen, aber es ist zumindest eine regional eingefärbte Sprache. Davon habe ich mich natürlich auch wegbewegt. Ja, und der Blickwinkel. Also ich glaube, wenn man in einer größeren Stadt lebt, und bei mir kam auch das Reisen noch hinzu, dann beurteilt man einige Dinge dann doch anders als jemand, der im Dorf sozialisiert wurde und da auch nicht groß weggekommen ist.
Die kindliche Mirjam hatten wir eben schon, die fand das Aufwachsen dort großartig. Die jugendliche Mirjam wollte dann schon auch irgendwann weg. Wie ging es denn der Studentin Mirjam, wenn die dann zurückgekommen ist? Was hätte die denn geantwortet, wenn ihr damals einer gesagt hätte, und irgendwann wirst du auch wieder in Seelbach leben?
Ich hätte denjenigen wahrscheinlich ausgelacht. Ich konnte mir das tatsächlich ganz, ganz lange nicht vorstellen. Wir haben ja in Heidelberg lange gelebt. Und hatten auch bis kurz vor Studienende, nein, eigentlich noch im Referendariat, geplant, dass wir dort auch in Baden-Württemberg bleiben und entweder Heidelberg oder Freiburg uns aussuchen werden als Lebensstandort. Irgendwann gegen Ende des Studiums, während des Referendariats, kam aber immer mal wieder so die Gedanken auf, ach, was wäre denn mit Eigentum und mit Garten? Wir hatten ja selbst eine Kindheit, die schon auch von Natur geprägt war. Und
also du und dein Mann, der auch aus einer dörflichen Gegend kommt.
Genau, der kommt hier tatsächlich auch aus der Gegend.
Mhm.
Und ja, also mit dem Gedanken, sesshaft zu werden und mit dem Blick auf Immobilienpreise in der Stadt, haben wir festgestellt, das, was wir uns vorstellen für unser Eigentum später, ist nicht finanzierbar in einer Stadt wie Heidelberg oder auch nicht in Freiburg. Und das war so ein Punkt, wo die ersten Gedanken schon aufkamen, dass man zurückgeht. Und die Idee war schon auch immer, ich bin selbst mit meinen Großeltern auch groß geworden. Die haben in derselben Straße, zum Teil im selben Haus gewohnt.
Meine auch.
Ja.
Gleich gegenüber in meinem Fall.
Ja, also bei uns war es auch zum Teil gegenüber, zum Teil im gleichen Haus, je nachdem. Wir sind zweimal umgezogen, weil meine Eltern dann auch gebaut haben. Und das ist natürlich ein Traum. Also ich selbst habe das als Kind genossen. Meine Eltern konnten auch trotz zweier Kinder, später drei, auch noch weggehen. Und das ist alles, was ich gesehen habe, was in der Stadt auch nicht möglich ist. Und selbst auch als da der Gedanke dann aufkam, wir wollen irgendwann Kinder haben, auch da wurde es nochmal realistischer, sich vorzustellen, zurückzugehen.
Und wie das dann war und wie das angefangen hat mit dem Zurückkehren, wie sich das angefühlt hat, darüber reden wir beide gleich, Mirjam. Schön, dass du bei uns bist heute Abend.
Danke, dass ich da sein darf.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Mirjam ist bei uns in ab 21 hier bei Deutschlandfunk Nova. Wir reden über das Zurückkehren in das Dorf der Kindheit, zurückkehren in ein Dorf, das man verlassen hatte, um auch in der Stadt zu leben. In deinem Fall in Oldenburg und in Heidelberg. Du hast mehr von der Welt gesehen als nur das 1000 Seelen Seelbach. Jetzt aber der Punkt, an dem du, das hatten wir eben mit deinem Partner überlegt hast, eventuell doch zurück in das Dorf. Du hast geredet eben über Immobilienpreise, die natürlich auf dem Land was anderes sind als in der Stadt. Da habe ich mir die Frage kurz gestellt, ist das denn dann irgendwo auch eine Art Rückkehr als Kompromiss?
Natürlich, natürlich. Also wir unterhalten uns auch nach wie vor, wir sind mittlerweile seit 7 Jahren zurück auf dem Land und unterhalten uns jedes Mal, wenn wir unsere Freunde in den Städten Deutschlands und weltweit besuchen, unterhalten wir uns jedes Mal anschließend darüber und fragen uns, wenn wir das jetzt miteinander vergleichen, was ist bei uns auf dem Land besser und was ist schlechter? Und wir kommen immer zu dem Schluss, unterm Strich ist es für uns in unserer jetzigen Lebenssituation viel besser, auf dem Land zu sein, weil wir eben aufgrund Garten, Immobilien und so weiter und auch die Nähe der Großeltern dass jetzt gerade der beste Ort ist, an dem wir gerade sein können.
Gerade wenn man wie ihr 2 Kinder hat.
Genau das. Also das ist schon ein großer Punkt. Aber was uns natürlich hier fehlt, ist das kulturelle Angebot. Das vermissen wir natürlich schon. Es gibt natürlich Kinos, Theater, all das gibt es auch hier. Anders als in Heidelberg oder Oldenburg hat man sich aber dazu, oder man schwingt sich nicht aufs Fahrrad oder in die öffentlichen Verkehrsmittel, sondern man muss mit dem Auto fahren. Und das schränkt einen in der Mobilität natürlich sehr ein, das ist das eine. Und das andere ist natürlich auch, dass, ja, wenn man nicht in so einer Metropolregion lebt, dann ist selbst das, was mit dem Auto erreichbar ist, die Auswahl ist einfach nicht so groß. Also das ist schon was, was wir vermissen. Wir sehen aber bei Freunden, die in der Stadt geblieben sind und mittlerweile in der gleichen Lebenssituation sind wie wir, also auch Kinder haben, dass sie dieses Angebot auch überhaupt nicht mehr nutzen. Weil sie wohnen zwar noch in der Stadt, aber ihnen fehlen dann die passenden Großeltern und man hat keinen Babysitter.
Ja, es ist mit Sicherheit eine Give-and-Get-Situation. Habt ihr trotzdem bei Freunden, die in Städten leben, stoßt ihr da schon auch immer mal auf Unverständnis, dass die Freunde, die in den Städten leben, das gar nicht so richtig verstehen können, wie man, ich sag jetzt mal, auch so kulturell verkleinern kann oder verstehen die das?
Ah, das kann man so pauschal nicht sagen. Es gibt welche, die selbst aus einem ländlichen Gebiet kommen, die durchaus sehen, dass das Vorteile hat und die durchaus auch sehen, dass die Nähe zu den Großeltern sowohl für unsere Kinder als auch für uns sehr bereichernd ist. Es gibt aber auch natürlich welche, die das nicht nachvollziehen können. Und ich glaube, so ein bisschen hängt das auch mit dem Lebensstand derer zusammen, in welcher Lebenssituation sie sich befinden. Ja, ich stelle einfach fest, Leute mit Kindern gucken dann eher sehnsüchtig auf die tolle Betreuungssituation, wie wir sie haben. Während Freunde, die noch keine Kinder haben, den Kopf schütteln und sagen, wie könnt ihr in diese Einöde ziehen, was macht ihr denn abends?
Ja, das ist mit Sicherheit ein ganz wesentlicher Aspekt. Was ich mich frage, auch aus meiner eigenen Vergangenheit heraus, wenn man einige Jahre in diesem Dorf nicht mehr gelebt hat, damit auch aus der Dorfgemeinschaft raus ist und dann zurückkommt, bei euch war das jetzt schon vor 7 Jahren der Fall, war das einfach anzuknüpfen, auch vielleicht an Leute, die man von früher noch kannte, die sich aber im Gegensatz zu euch, die ihr euch in Städten weiterentwickelt habt, die ja dort geblieben sind. Also dieses Zurückkommen, dieses Reconnecten mit den Leuten da, war das einfach?
Nein, auf keinen Fall. Also es hat bestimmt 2 Jahre gedauert, bis wir das Gefühl hatten, angekommen zu sein. Und es war mühsamer, Freundschaften aufzubauen. Denn wir haben uns weiterentwickelt, wir haben uns anders entwickelt. Nicht besser und nicht schlechter, aber wir haben uns einfach anders entwickelt als viele Leute, mit denen wir vorher befreundet waren. Da haben sich die Wege natürlich auch verloren und es hat natürlich nicht mehr mit jedem gepasst. Also es ist auf dem Land leichter in Kontakt zu kommen, so grundsätzlich, aber Leute zu finden, die die gleichen Interessen teilen, die einen ähnlichen Hintergrund haben wie wir, das ist dann schon schwerer.
Wenn du das jetzt mal alles so versuchen solltest zusammenzufassen, diese Rückkehr, dieses Zurückkommen, was ihr beide gemacht habt, wie würdest du es eher beschreiben? Ist es tatsächlich ein Zurückkommen in eine alte Heimat oder ist es ein Zurückkommen in ein neues Zuhause?
Ich würde sagen, am Anfang war es das Zurückkommen in eine alte Heimat. Und man hat noch sehr die Gegenwart oder ja, den Ort verknüpft mit Erinnerungen, die man an den Heimatort hat. Und irgendwann hat man sich so etabliert, dass man sein eigenes neues Leben aufgebaut hat. Und man hat sich eine neue Identität, ein neues Lebenskonzept hier erarbeitet, so dass ich jetzt gar nicht mehr vor meinem Ort denke, wie er in meiner Kindheit war, sondern er ist jetzt für mich einfach ganz neu verknüpft und mit neuen Menschen und neuen Eindrücken verknüpft, sodass, ja.
Alte Heimat neu erfunden.
Genau, sozusagen.
Für Miriam und ihren Mann ist es aufgegangen, also ein Zurückgehen mit bisher offenem Happy End. Wir wünschen euch natürlich, dass ihr da sehr glücklich werdet. Sehen wir also, eine Rückkehr kann auch ein klarer Schritt nach vorne sein. Das Zurückkommen zu jemandem, zu etwas oder an einen Ort, das ist heute unser Thema in Ab 21.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Wir gehen zurück heute in Ab 21 und zurückgehen kann man bekanntlich zu vielem, ne? Zu einem Ort zum Beispiel, an dem man aufgewachsen ist, den man vor langer Zeit verlassen hat, vielleicht um sich weiterzuentwickeln und dann feststellt irgendwann, vielleicht gehe ich dahin zurück oder vielleicht sogar zurück in ein Land, das man eventuell sogar mal verlassen musste und sich erst später die Chance ergibt, da wieder hin zurück zu können. Oder eben zurück zu einem Ex-Partner. Darüber sprechen wir jetzt. Mit Lotte und Lilly von sextapespodcast.de. Ihr dreht euch in eurer Sendung um sämtliche Facetten des Zusammen- oder eben Nicht-Zusammenseins. Ist da ausgerechnet das Zusammensein mit dem Verflossenen, mit dem Ex, ein ganz besonderer, ein spezieller Reiz?
Das ist ganz lustig. Ich kannte diesen Reiz sehr, sehr lange gar nicht. Also ich habe natürlich von diesem Phänomen gehört und dachte so, ja, pff, keine Ahnung, verstehe ich nicht. Also diesen Reiz gab es nie. Das hat sich im Laufe der Jahre verändert. Also irgendwann gab es tatsächlich diesen Moment, dass man mal mit dem Ex im Bett landet. Und tatsächlich...
Gibt ja auch mehr Auswahl dann irgendwann.
Stimmt, guter Punkt.
Ja, absolut richtiger Einwand, ja.
Das stimmt. Und ich glaube, für mich war es damals, der Reiz war so eine Mischung aus... Dass es vertraut und trotzdem so ein bisschen verboten, verrucht, weil gefährlich eventuell. Also das war, glaube ich, so der Reiz, der dann zu tragen kam. Und tatsächlich war es sehr klassisch. Es ist passiert, als Alkohol im Spiel war.
Mhm, okay. Wie kamst du der Situation, überhaupt mal den Schritt zurück, also davor, mit dem Ex Alkohol zu trinken?
Aus einer sehr freundschaftlichen Ebene. Also es war tatsächlich...
Keine Hintergedanken.
Es waren keine Hintergedanken da. Genau, wir waren einfach sehr gut befreundet oder sind nach wie vor sehr gut befreundet, waren was trinken und irgendwie lag auf einmal so eine sexuelle Spannung in der Luft und ich dachte so, ja gut, wir fanden uns ja schon mal sexuell anziehend und irgendwie heute wieder. Und dann kam mit Drink für Drink so eins zum anderen und auf einmal standen wir an der Straßenecke und die Entscheidung fiel so, okay, wir gehen gemeinsam zu mir und dann... War auch relativ klar, dass wir bei mir nicht nur weiterreden werden. Also,
das war dann schon deutlich zu spüren.
Das war deutlich zu spüren. Also es gab dann auf einmal mehr Körperkontakt. Ich glaube, an der Straßenecke, als die Entscheidung fiel, gab es auch schon den ersten Kuss. Ja, ja, ich erinnere mich richtig, gab es den ersten Kuss und dann war es relativ klar, dass wir irgendwie in der Nacht zusammen im Bett landen. Und das war tatsächlich ziemlich schön. Also ich habe das unterschätzt. Ich glaube, so dieser Moment von, das könnte ganz gut werden, war schon da. Sonst hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht. Aber als dann so, keine Ahnung, ich habe dann das Hemd ausgezogen und habe so gemerkt, wie die Erinnerung auch wieder kam und alles extrem vertraut war. Der Geruch, wie sich der Körper anfasst. Und gleichzeitig war es aber auch nicht so ein, das ist langweilig, weil das kenne ich schon, sondern es war halt so eine Spannung zwischen Vertrautem und trotzdem relativ neuer Situation. Also es ist relativ viel Zeit zwischen dem Sex und der eigentlichen Trennung vergangen. Deswegen war das schon auch gleichzeitig was Neues.
Ja, es war ja auch dann dementsprechend lange nicht mehr vorgekommen. Aber auf der anderen Seite, ich kann das total gut verstehen, nicht die Angst, mache ich alles richtig? Was mag der andere überhaupt? Was man ja bei ersten Malen erst rauskriegen muss, Lilly, ist ja in dem Fall dann weg, weil man ja im Endeffekt nach einer langen Zeit vielleicht zu etwas zurückkehrt, wo man keine Fragen hat, oder? Zumindest nicht die entscheidenden Fragen.
Ja, wobei gerade das Thema Sex mit dem Ex vielleicht auch so eine Frage beantworten kann. Also ich glaube tatsächlich, dass viele Menschen schon auch mit so einer Frage, ob sie dann so bewusst ist oder nicht, da reingehen, die vielleicht sogar lautet, könnte es nicht doch noch mal was werden? Ist da nicht vielleicht doch noch irgendwie was da? Also ich glaube, bei Lotte war das jetzt nicht unbedingt der Fall. Aber ich selber hatte das zum Beispiel schon mal, dass ich mit jemandem noch mal im Bett gelandet bin, nachdem wir eigentlich das Ganze abgeschlossen hatten. Und wir hatten aber nie eine richtige Beziehung. Es war immer irgendwie eine Affärenebene. Und dann war wiederum dieses nochmal zurückkehren auch nochmal so ein Beantworten einer für mich bis dahin ungelösten Frage, nämlich ist es wirklich abgeschlossen für mich? Und tatsächlich war es danach dann abgeschlossen. Es war total schön, aber es war für mich einfach ganz klar, das gibt mir nicht das, was ich eigentlich suche und will. Und dann war es irgendwie auch wie so ein, ja, wie so ein, jetzt weiß ich die Antwort, jetzt ist es okay und jetzt kann ich es dann auch stehen lassen und muss da nicht mehr hinterhergehen.
Und was passieren kann, wenn einer von beiden das vielleicht dann ganz anders sieht als der andere? Das besprechen wir gleich. Ich freue mich, dass ihr beide bei uns seid heute Abend, Lilly und Lotte von Sextapes Podcast. Wir sprechen gleich weiter.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Lilly und Lotte von Sextapes. Wir haben schon über verschiedene Varianten gesprochen, über ein Zurück zum Ex. Oft ist es der berühmte Sex mit dem Ex oder der Ex. Aber was ist denn, wenn es eine Sehnsucht gibt nach einem Restart, nach einem Zurückgehen, weil man diese ganze Beziehung vermisst und nicht nur vielleicht der Sex gerade aufregend ist, den man Monate oder vielleicht jahrelang nicht mehr hatte?
Ich glaube, das ist eine ziemlich schwierige Situation, die sich auch mit dem Sex an sich nicht lösen lässt. Also der Sex mit dem Ex hat für mich gut funktioniert, weil es nicht die Beziehungssehnsucht war, die mich dahin zurückgeführt hat, sondern einfach die Lust und Laune in dem Moment und dass die sexuelle Ebene miteinander sehr gut funktioniert hat. Ich glaube, es wäre wahnsinnig schwierig geworden, wäre da das Ziel dahinter gewesen, ich erobere mir jetzt meine Beziehung zurück oder ich erobere meinen ehemaligen Beziehungspartner, Partnerin zurück. Mhm. Ich glaube, diese Funktion kann Sex nur selten leisten. Wir haben auch gerade im Vorfeld schon mal so ganz kurz noch gesprochen und gesagt, kennst du eigentlich jemanden, bei dem das funktioniert hat? Es ist uns niemand eingefallen und Lilly hat auch Zahlen mitgebracht.
Ja. Also genau. Ich kenne auch niemanden, könnte ich an der Stelle einwerfen, wo das Aufwärmen einer ehemaligen Beziehung auf Beziehungsebene funktioniert hätte. Wüsste ich auch niemanden.
Ich glaube, es ist auch wirklich ein sehr seltener Fall. Also genau wie Lotte das gerade sagt, ne? Sex ist einfach nicht das, was dann eine Beziehung zurückbringt. Es gab ja Gründe, warum man sich getrennt hat und die liegen selten am Sex. Wenn sie denn am Sex liegen, dann kann es vielleicht funktionieren. Vielleicht ist genügend Zeit vergangen, beide haben neue Erfahrungen gemacht, die sie wieder mit einbringen. Aber es ist ja doch selten dann doch der Trennungsgrund. Aber ich habe was gefunden, und zwar eine Studie von, jetzt muss ich gucken, ob ich das richtig zitiere hier, Christoph de Rösser und Holger Geißler haben das aufgearbeitet in einem Buch Wir Deutschen und die Liebe. Und es ist eigentlich eine Studie von YouGov. Es wurden 1603 befragt und haben zu ihrer Trennung ein bisschen was erzählt.
Ja.
Und da ging es auch, unter anderem kam dann die Frage, ob sie schon mal versucht haben, eine bereits beendete Beziehung nochmal aufleben zu lassen, unter anderem vielleicht auch mit Sex.
Ja.
43% haben gesagt ja. Und dann haben sie nachgefragt, hat es denn funktioniert? Und dazu haben 15% gesagt, ja, sehr gut, was ja schon mal viel ist.
Ja.
Aber wenn man dann gegenüberstellt, 43% haben gesagt, nur für sehr kurze Zeit und 41, nein, gar nicht. Das heißt, also 85% eigentlich haben gesagt, nee, das funktioniert nicht.
Ja, also ist es dann im Endeffekt doch nur das Wiederholen einer Situation, wie es beim Sex der Fall ist, also etwas, was in sich abgeschlossen, wie so ein kurzes Aufflackern nochmal ist, so ein kurzer Sprung durch die Zeit zurück, aber dieses durch die Zeit zurückspringen, um dann dort zu verweilen, zeigt die Erfahrung, funktioniert am Ende dann doch nicht.
Ich finde es auch extrem schwierig, den Sex so aufzuladen, also egal mit wem man ihn hat. Ich finde, Sex funktioniert dann wahnsinnig gut, wenn er dem Selbstzweck dient, also weil beide Beteiligten im besten Fall wirklich Lust darauf haben, miteinander Sex zu haben, aber da so ein übergeordnetes Ziel dahinter zu stellen, also sei es eine Beziehung wieder aufleben zu lassen oder eine Beziehung beginnen zu lassen, ist eine extreme Last, die dann auch irgendwie auf dem Sex liegt, die gesamte Leichtigkeit nimmt. Also ich stelle es mir tatsächlich ziemlich schwierig vor, dass dieses übergeordnete Ziel über den reinen Sex funktioniert. Also ich glaube, Beziehung wieder aufleben lassen kann in vielen oder in einigen Situationen funktionieren. Und manchmal ist vielleicht auch Sex dann so der letzte Tropfen auf dem heißen Stein, der irgendwie so klar macht, okay, wir wollen es eigentlich doch beide wieder. Aber ich glaube, das ist nicht der entscheidende Faktor. Also das kann halt irgendwie so ein Schritt auf dem Weg sein. Aber das hätte wahrscheinlich dann auch funktioniert ohne Sex. So. Das ist mein anekdotisch evidentes Wissen. Ja.
Zurückkehren bzw. zurückgehen ist unser Thema heute Abend in Ab 21. Möglicherweise auch zurück zum Ex. Drei Menschen, die hier stehen, die festgestellt haben, das erneute Aufwärmen einer Beziehung mit dem Ex klappt in der Regel nicht oder nur sehr selten. Sex mit dem Ex kann dagegen funktionieren, wenn beide Bock drauf haben. Danke euch beiden sehr für den Besuch. Lilly und Lotte von Sextapes Podcast. Wenn ihr den nicht kennt, hört da mal rein. Euch beiden vielen Dank und alles Gute.
Vielen Dank, dass wir da sein durften.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Dilek Abdurrahman ist in Betzdorf in Rheinland-Pfalz aufgewachsen. Die Großeltern waren unter den ersten sogenannten Gastarbeitern, die in den 60er Jahren nach Deutschland kamen. Dilek fühlte sich auch lange in Deutschland wohl, aber auch immer irgendwie ein bisschen fremd. Vor einigen Jahren zog sie deswegen nach Istanbul und wurde dadurch zu einer Almanschi. So nennt man in Istanbul Menschen, deren Eltern einst aus der Türkei nach Deutschland gingen und die nun in die einstige Heimat der Eltern oder in Dileks Fall Großeltern zurückkehren. Als Almanschi spricht man Türkisch und bleibt trotzdem immer irgendwie ein bisschen deutsch. Und das, Dilek, obwohl du jetzt wie lange schon in Istanbul bist?
Es ist gerade frisch eine Woche her, dass es 13 Jahre voll sind, dass ich zurückgekehrt bin oder eher gesagt eigentlich nicht zurück, dass ich nach Istanbul gezogen bin.
Wahnsinn. Du bist ja in Deutschland aufgewachsen. War denn die Heimat deiner Eltern?
Geboren und aufgewachsen.
Mhm.
Genau, ich bin in Deutschland im Zipfel von Rheinland-Pfalz geboren und aufgewachsen. Und meine Eltern stammen aber eigentlich aus einer türkischen Minderheit von Griechenland.
Mhm.
Also auch eigentlich richtig keine Bindung mit Türkei, aber es war meine Entscheidung damals, hierher zu kommen und zu studieren. Und seitdem bin ich jetzt schon hier.
War denn die Heimat deiner Eltern in deiner Kindheit, auch in Deutschland, war das immer präsent, diese türkische Heimat?
Nein. Bis ungefähr zu meinem 10. Lebensjahr hatte ich kaum die Türkei gesehen gehabt. Bis zu der Zeit waren wir immer im Sommerurlaub in Griechenland bei den Großeltern.
War es da nicht näher liegend, nach Griechenland zurückzugehen, als in der Türkei, in Istanbul, was ganz Neues für dich aufzubauen?
der eigentliche Hauptgrund, wieso ich in die Türkei, also nach Istanbul gekommen bin, ist eigentlich daher, da mein Vater damals zu seinen Zeiten in Istanbul Medizin studiert hatte. Und er hatte mir immer wieder meine ganze Kindheit lang gesagt, dass wenn ich einmal, also ich müsste, um das wahre Leben erfahren zu können, einmal in Istanbul leben. Und wenn ich einmal hier leben werde, werde ich entweder diese Stadt lieben oder hassen. Und nach 13 Jahren glaube ich, dass ich es weder liebe noch hasse, aber dass ich immer noch hier bin.
Wie kam es dann zu der Entscheidung für dich? Vor 13 Jahren hast du gesagt, nach Istanbul zu gehen. Was war da ausschlaggebend?
Der ausschlaggebende Punkt war eigentlich, dass ich hatte vorerst ein Fachabitur als Informatik begonnen. Und das hatte ich abgebrochen. Nachdem ich das abgebrochen habe, habe ich durch einen Zufall einen Praktikumsplatz als Krankenschwester bekommen und habe mich später daraufhin, nach Monaten, nachdem ich auch das Praktikum durchgezogen hatte, daraufhin beworben und wurde nicht angenommen, nur aus dem Grund der Religion und der Abstammung und meines Namens. Und das war dann der ausschlaggebende Punkt, wo ich gesagt habe, ich möchte nicht mehr hier leben, also in Deutschland.
Das ist ja gerade ein Riesenthema. Hier in Deutschland vor allen Dingen, da ist in den letzten Wochen und Monaten wahnsinnig viel drüber gesprochen worden, unter anderem auch genau deshalb, dass nämlich Menschen, die selbst in zweiter oder dritter Generation als Kinder oder Menschen mit Migrationshintergrund hier in Deutschland leben, immer noch benachteiligt werden, beispielsweise bei der Berufswahl, dass man auf Ablehnung stößt wegen seines Namens, wegen seiner Kulturzugehörigkeit. Also das war tatsächlich bei dir auch genau der Grund.
Genau so ist es bei mir gewesen. Auf das Krankenhaus, wo ich mich damals für die Ausbildungsstelle als Krankenschwester beworben hatte, war ein evangelisches Krankenhaus. Und wo ich dann als Nicht-Christ nicht angenommen wurde, habe ich die Entscheidung getroffen, dass ich in dem Land, obwohl ich dort geboren und aufgewachsen bin und so sehr ich mich noch deutsch fühle, nicht mehr weiterleben möchte, weil ich einfach gefühlt habe und gespürt habe, dass ich wirklich eigentlich nicht dazugehöre.
Das ist ja eine ziemlich bittere Erfahrung. Würdest du denn dann überhaupt in irgendeiner Art und Weise von einer Rückkehr in die Türkei sprechen?
Für mich ist es eigentlich keine wahre Rückkehr in die Türkei, weil wenn ich nach meiner Heimat gefragt werde, ist meine Heimat Griechenland, also das ist der heutige Teil von Griechenland, wo wir herkommen. Und richtig oder wahre Bindungen in der Türkei oder Verwandtschaften habe ich auch leider nicht.
Also ist es sozusagen eher eine kulturelle Rückkehr in deinem Fall. Wir reden da gleich noch ein bisschen weiter drüber. Ich finde das hochspannend. Dilek, schön, dass du die Zeit hast, mit uns über deine eigene Rückkehr in die Vergangenheit zu reden. Wir sprechen gleich weiter.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Dilek ist bei uns in Ab 21, eine Frau, die in Deutschland geboren und aufgewachsen ist, jetzt vor mittlerweile 13 Jahren nach Istanbul in die Türkei gegangen ist. Du hast türkisch und griechische Wurzeln, Dilek. Wie war das, als du dann in Istanbul warst, ganz frisch? Da musst du dich doch auch erstmal irgendwie fremd gefühlt haben. Oder war das sofort so ein Gefühl von Heimat und nach Hause kommen? Kann ja kaum.
Nein, genau das war es nicht. Es gab auch wieder den Zeitraum, wo ich mich in diese Kultur integrieren musste. So sehr ich mich auch, bevor ich hierher gekommen bin, teils türkisch gefühlt habe, habe ich gemerkt, dass ich auch sehr stark deutsch geprägt bin. Was ich heutzutage, obwohl es schon 13 Jahre her sind, immer noch tagtäglich spüre, dass ich noch sehr starke Prägungen habe, die aus Deutschland herkommen.
Wie gehst du mit diesem vielleicht auch Heimweh nach Deutschland um? Hältst du Kontakt nach Deutschland? Kommst du immer wieder mal nach Deutschland oder hast du mit dem Thema aufgrund dieser wirklich blöden Erfahrungen damals bei der Jobsuche, bei der Ablehnung, die du erfahren hast, hast du mit dem Kapitel für dich abgeschlossen?
Also Deutschland ist immer ein Teil von mir und wird auch immer ein Teil von mir bleiben. Großteils meiner Familie lebt immer noch in Deutschland und deshalb bin ich auch öfters im Jahr noch in Deutschland und überlege manchmal sogar, ob ich dieses Mal wirklich rückkehren sollte in die Heimat.
Das ist genau das, was ich dich als nächstes nämlich gefragt hätte. Da können ja quasi die Rückkehr von der Rückkehr zur eigentlichen Rückkehr werden, nämlich dann, wenn du nach Deutschland zurückkehrst. zurückkehren würdest.
Genau.
In was für Momenten denkst du da genauer drüber nach? Oder in welchen Momenten kannst du dir das vielleicht sogar dann wirklich mal vorstellen?
Also, was mir eigentlich zurzeit in der Türkei, in Istanbul fehlt, ist einfach, dass die Ordnung aus Deutschland, das Recht, was einem wirklich zugehört, dass es auch zusteht, all diese Sachen fehlen mir. In Istanbul, muss ich betonen, hier lebt man im Chaos.
Hat auch die politische Situation in der Türkei damit zu tun?
Selbstverständlich hat die politische Situation viel damit zu tun, weil innerhalb den 13 Jahren, muss ich leider sagen, dass ich es wirklich miterleben musste, wie sehr dieses Land immer weiter zurückgeht. Anstatt vorzugehen in die Zukunft, gehen wir zurück, leider. Und das nach den letzten Wahlen dieses Jahr in der Türkei war es für mich nochmal an der Debatte, ob ich wirklich zurückziehen sollte nach Deutschland.
Es wird in der Generation der Gastarbeiter, Kinder und mittlerweile ja auch Kindeskinder immer wieder mal von dieser Zerrissenheit gesprochen zwischen den zwei Kulturidentitäten. Du hast es nun mehrfach am eigenen Leib erlebt. Wie kann man denn damit umgehen? Gibt es da irgendeine Lösung oder irgendeinen Ausweg, was man machen könnte?
Für mich ist es noch ein wenig extremer, weil ich zwischen drei Kulturen sogar aufgewachsen bin, zwischen Deutschland, Griechenland und der Türkei quasi. Also ich habe leider bis heute keinen Weg gefunden, mir es einfacher zu machen. Und für mich ändert es sich sogar an einem Tag zwischen den Kulturen, wie ich mich fühle oder als was ich mich fühle. Werde auch oft von meinen Mitarbeitern darauf angesprochen, bist du jetzt Deutsch, Türkisch oder Griechisch? Was bist du überhaupt?
Was antwortest du, wenn diese Frage kommt? Außer, ich bin ich?
Ich antworte oft darauf hin, ich bin Mensch. Ich bin Weltbürger mit mehreren kulturellen Hintergründen und Nationalitäten, so wie ich mich auch fühle. Und das schwankt auch wirklich nach meiner Morale, ob ich mich Deutsch, Griechisch oder Türkisch fühle.
Ein Leben sozusagen in einzelnen Rückkehren zu diversen Identitäten, aber hoffentlich auch immer eine Reise nach vorne in deinem Fall. Das wünsche ich dir zumindest sehr, Dilek, dass du dabei bleibst, dass du deinen Ort findest. Ich danke dir sehr, dass du die Zeit hattest, mit uns zu sprechen aus Istanbul. Danke dir sehr und wünsche dir alles Gute.
Vielen lieben Dank. Schöne Grüße nach Deutschland.
Die nehmen wir sehr gerne entgegen. Danke nochmal, Dilek Abdurrahman. Bewegende Geschichte. Wahnsinn.
Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Mönchengladbach. Im Streit um die korrekte Ausgestaltung eines Katzengrabes von 50 mal 40 Zentimetern hat ein Gerichtstermin heute keine Einigung gebracht. Die Klage eines Katzenhinterbliebenen gegen die Tierfriedhofsbetreiberin wurde am Amtsgericht Mönchengladbach abgewiesen. Bei der Auseinandersetzung geht es um das Grab der Kurzhaarkatze Minky. Ihr Herrchen wirft der Betreiberin des Friedhofs vor, die Grabfläche so verkleinert zu haben, dass Minkys sterbliche Überreste nun unter den Randsteinen lägen. Die Betreiberin bestreitet das. Das Grab sei so groß wie vereinbart, womöglich sogar größer. Die Katzenleiche ruhe im Erdreich unterhalb des umrandeten Feldes. Der Kläger kann gegen die Entscheidung des Gerichts Einspruch einlegen, wie ein Gerichtssprecher heute erläuterte. Auch die Anwältin der Friedhofsbetreiberin äußerte sich zu dem Fall. Wir wollen hoffen, dass es nicht zu einer Exhumierung kommen muss, sagte sie.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.